Heute geht es um einen Mythos, und zwar die KSK, die Künstlersozialkasse. In meinen Vorträgen zur Selbstständigkeit ist die KSK eines von vielen Themen. Für diese Podcast-Folge habe ich mir einen interessanten Gesprächspartner geholt, nämlich Ralf Zwickler von der Continentale. Herzlich willkommen zu Soundcast, mein Name ist Tim Heinrich. Künstlersozialkasse ist mega wichtig und deswegen habe ich mir jetzt den Ralf dazu geholt von der Continentale Versicherung, richtig?
Genau.
Und ich habe dich neulich gehört auf der Studioszene in Köln, supergeiler Vortrag über die KSK und dachte, du bist der optimale Gesprächspartner, um so ein Thema mit mir interessant zu gestalten. Vielleicht fangen wir erstmal an, was ist denn überhaupt die KSK, für wen ist die und was macht die?
Ja. Also erstmal vielleicht die Abkürzung aufklären, KSK, Künstlersozialkasse, ist keine eigene Krankenkasse, ist auch keine eigene Rentenversicherung, sondern ist ein vom Staat initialisiertes Instrument, was der Sozialversicherung vorgeschaltet ist. Vielleicht ein bisschen ausgeholt, in Deutschland besteht die Pflicht für jeden Bundesbürger eine Krankenversicherung zu haben, egal was er macht. Ja, auch wenn er nicht arbeitet, auch wenn er Künstler ist. Und in Bezug auf Rentenversicherungen besteht zwar keine Pflicht, wird zwar diskutiert, gerade auch in den letzten Monaten wird das diskutiert, ob es auch für Selbstständige, freiberuflich Tätige eine Pflicht zur Rentenversicherung geben soll, gibt es im Moment aber noch nicht. Krankenrentenversicherungen sind wichtige Säulen unserer deutschen Sozialversicherung und die KSK koordiniert für den Künstler die Abführung der Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung.
Das heißt, wenn ich in der KSK bin, muss ich aber, weil es ja keine richtige Krankenkasse ist, doch in der richtigen Krankenkasse sein, wie AOK.
Richtig, genau. Genau. Es ist einfach vorgeschaltet. Also es ist kein Ersatz, sondern es ist vorgeschaltet. Und jetzt kann man sich ja fragen, ja Moment, wo ist denn jetzt eigentlich der Sinn? Ja? Warum soll ich jetzt irgendetwas meiner AOK-Mitgliedschaft vorschalten? Ja, wo ist da der Sinn und gegebenenfalls auch ein Vorteil für mich? Hintergrund der Künstlersozialkasse ist, dass der Staat Kunst fördern möchte. Also nicht nur Schwimmbäder werden gefördert, sondern eben auch Opernhäuser etc. pp. Also alles unter dem Oberbegriff Kunst läuft. Der Staat hat erkannt, dass Künstler einen besonderen sozialen Fürsorgebedarf haben und möchte diesen fördern. So, wenn der Staat etwas fördern möchte, dann ist das also hier etwas völlig anderes als lästige Bürokratie. Nach dem Motto, jetzt bin ich Künstler, ich muss mich um mein Business kümmern und noch um tausend andere lästige Dinge auch, Steuer etc. Jetzt muss ich auch noch irgendwas der Krankenversicherung vorgeschaltetes initiieren. Wie lästig? Nein, ist zwar eine weitere Hürde, mit der man sich beschäftigen muss, ist aber nur positiv. Jetzt kommt der Grund. Der Grund ist, dass die KSK hier fungiert wie ein Arbeitgeber, was die Sozialabgaben angeht. Also Krankenversicherung oder auch Rentenversicherung kostet ja Geld.
Das ist ja das, was man oft gar nicht sieht, wenn man jetzt ein Arbeitnehmer ist. Man hat dann nur die Auszahlung vom Geld. Viele wissen ja noch nicht mal, dass sie als Arbeitnehmer auch die Hälfte von der Krankenkasse bezahlen. Das geht zwar vom Gehalt ab, aber es ist ja nicht so, dass ich als Arbeitnehmer Gehalt kriege und dann nochmal eine Rechnung von der Krankenkasse, die ich bezahlen muss. Insofern kriegen die meisten gar nicht mit, dass ich entweder die Hälfte selber zahle oder dass mein Arbeitgeber so nett ist, in Anführungszeichen, dass er die 50% zahlt. Klar ist dazu verpflichtet. Das würde man als Selbstständiger erst damit kriegen, wenn ich die vollen Beiträge zahlen muss. Und jetzt kommt der KSK und fungiert quasi als der Arbeitgeber, der jetzt die Hälfte übernimmt.
Genau. Also der Staat zahlt die Hälfte dazu für die Kranken- und Rentenversicherung. Und das ist nur positiv. Jetzt haben wir in Deutschland in Bezug auf die Krankenversicherung, wenn wir einen kleinen Ausflug dahin machen, da ist es so, der Krankenversicherungsschutz, der ist immer derselbe. Ob ich Hartz-IV-Empfänger bin oder ob ich Vorstandsvorsitzender bin, der in der AOK versichert ist, jeder, der in einer gesetzlichen Kasse ist, der hat denselben Krankenversicherungsschutz. Dieselbe Chipkarte wird beim Arzt identisch behandelt. Und die Höhe der Beiträge richtet sich in der Krankenversicherung, aber nach dem Einkommen. So, Sozialversicherung, steckt das Wort sozial drin, also die Starken für die Schwachen.
Bei der gesetzlichen.
Bei der gesetzlichen Krankenversicherung, genau. Und wer viel verdient, muss auch viel bezahlen und umgekehrt. Mitgliedschaft KSK die zahlen die Hälfte der Beiträge. Heißt, Hälfte Krankenversicherungsbeitrag, Hälfte Rentenversicherungsbeitrag. Bei der Rentenversicherung ist es auch so, die KSK übernimmt die Hälfte. Und die fragen, die Hälfte von was eigentlich? Ja, die Hälfte des Beitrags. Und auch hier richtet sich der Beitrag nach der Höhe der Einkünfte. Also der Künstler wird gefragt, wie viel Gewinn, ganz wichtig, Betonung auf dem Wort Gewinn, nicht Umsatz. Ja. Umsatz ist nämlich nicht Gewinn. Die Hälfte des Gewinns wird mit einem Beitragssatz belegt. Das sind knappe 20% für die Rentenversicherung. Hälfte zahlt KSK, Hälfte zahlt der Künstler selber. Also wenn ich 1.000 Euro im Monat habe, dann habe ich 200 Euro Rentenversicherungsbeitrag. Davon die Hälfte, 100 Euro, bleiben beim Künstler selber. Aber in das System selber fließen 200 Euro. Und bei einer Krankenversicherung ist die Leistung ja unmittelbar. Ich bin heute versichert, werde morgen krank und die Rechnungen werden übernommen. Bei der Rentenversicherung ist es so, ich zahle heute meine Beiträge und morgen und übermorgen und in 3 Jahren, in 10 Jahren. Eine Leistung aus der Rentenversicherung kriege ich ja erstmal nicht, weil die Leistung ist ja definiert. Erstens Altersrente, dann gibt es eine Erwerbsunfähigkeitsrente, eine Witwenrente, eine Waisenrente. Also alles Renten, die sich entweder auf besondere Situationen beziehen, Verlust der Erwerbsfähigkeit oder man hat Kinder, ein Elternteil stirbt, da fließt eine Halbwaisenrente oder so etwas. Kommt jetzt zum Glück eher selten vor, ist eine Ausnahmesituation, würde ich jetzt auch in diesem Moment mal beiseite lassen. Nur über die Altersrente sprechen. Hier ist es so, wir haben eine Regelarbeitszeit, die geht bis zum 67. Lebensjahr. Bis dahin zahle ich ein und ab dann nehme ich raus.
Es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir Umlagesystem haben. Also ich zahle ja nicht in meinen Topf, in mein Konto und dann kommt das nachher wieder raus, sondern ich zahle ja erstmal für all die anderen.
Genau. Also es ist tatsächlich so, die Verweildauer des eingezahlten Beitrags, die ist im Gesetz geregelt und die dauert ungefähr einen Monat. Heißt, das Geld, was du heute einzahlst, das liegt da maximal einen Monat, dann wird es ausgezahlt, aber nicht an dich.
Ja.
Weil, es sei denn, du gehst morgen in Rente, dann vielleicht. Aber Umlagesystem, diejenigen, die heute in das System einzahlen, zahlen für die, die heute Leistungen beziehen. Man kann jetzt noch so ein bisschen reden über die demografische Veränderung in Deutschland. Das ganze System basiert natürlich darauf, dass eine möglichst breite Basis an Beitragszahlern da ist, die dann eine möglichst deutlich schmalere Basis an Rentenempfängern aus dem System bedienen. Und das System wird natürlich stärker belastet, wenn weniger einzahlen und mehr rausnehmen. Das ist dann die jetzt schon feststehende Folge einer älter werdenden Gesellschaft. Stichwort längere Bezugszeiten von Rente. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn wir denn eine Kinderarmut in Deutschland haben, aktuell, glaube ich, gehen wir so in Richtung 1,6 Kinder wieder pro Familie. Das war lange Zeit um die 1,4, hat sich überhaupt nicht bewegt, jetzt wieder ein bisschen positiv. Aber wenn aus 2 Personen im günstigsten Fall 1,6 werden, also aus 2 Personen, die einzahlen, werden 1,6 Personen, die einzahlen. Und die 2, die da irgendwann mal theoretisch da waren, aber dann die Rente beziehen, dann heißt das weniger Einzahler? Und mehr, die aus dem System Geld rausbekommen. Das ist das Problem der Sozialversicherung in Bezug auf Rente, was wir haben. Kommt nicht überraschend. Ja. Also das ist eigentlich seit Jahrzehnten ein Thema. Manchmal werden so nachts, ist mir neulich passiert, da habe ich nachts von einer Party gekommen, hab noch im Fernsehen geguckt und da lief so eine Tagesschau und dachte ich, oh Gott, was soll ich? Und ich gucke eine Tagesschau, bis mir dann auffiel, Mensch, der ist doch schon tot, der Nachrichtensprecher. Ja, den gibt's ja gar nicht mehr. Nee, das war eine Sendung von vor 20 Jahren oder von 30 Jahren. Aber mir ist erst nach Minuten aufgefallen, die haben das Thema Renten diskutiert. Mhm. Ja, also Überalterung etc. ist nicht neu. Das ist bekannt. Kann man aber auch nicht ändern.
Bevor wir jetzt noch stärker auf die Altersvorsorge eingehen, weil das auch noch wichtiger Punkt ist, jetzt haben wir ja 2 Punkte bei der KSK, nämlich die Rentenversicherung und die Krankenkasse. Und jetzt werden vielleicht einige hellhörig und sagen, ja, das ist ja eine super Sache mit der KSK. Ich habe jetzt oft nachgefragt und dann kam die Frage erstmal, geht das nur, wenn ich in der gesetzlichen Krankenkasse bin oder geht das auch, wenn ich in einer privaten Krankenkasse bin? Weil der Unterschied ja ist, bei der privaten richten sich die Beiträge nach meinem Alter, die ja dann nachher, wenn ich älter bin, wirklich stark ansteigen können. Und wenn ich in der gesetzlichen bin, richtet sich das, wie du schon gesagt hast, nach meinem Einkommen, wobei auch das ja gedeckelt ist. Es ist ja so, dass wir da Maximalbeiträge haben. Aber kann ich denn auch in die Private gehen und die Hälfte von der KSK bekommen?
Ja, kann man. Machen auch durchaus einige. Und das ist der KSK erstmal egal. Die zahlen 50% des Krankenversicherungsbeitrages. Und zwar egal, ob für eine gesetzliche oder eine private Krankenversicherung. Es gibt hier Obergrenzen, was den Zuschuss betrifft. Und die Obergrenze des Beitragszuschusses richtet sich nach dem Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung, der allerdings in diesem Jahr auch schon bei über 700 Euro liegt und eine kräftige Erhöhung kommt zum 1.1. jetzt zum nächsten. Also billig ist eine gesetzliche Krankenversicherung, was den Höchstbeitrag angeht, mal sowieso nicht. Stichwort Beitragsentwicklung bei privaten Krankenversicherungen im Alter. Da könnte man jetzt eine eigene Folge draus machen, weil das ist ein sehr komplexes Thema. Ist nicht so, dass eine private Krankenversicherung mit jedem Jahr, was ich älter werde, immer teurer wird. Mhm. Das ist ein allgemeines Missverständnis. Stimmt nicht. Eine private Krankenversicherung ist so kalkuliert, dass der Beitrag bei Eintritt in die Versicherung sozusagen eingeloggt wird. Wenn du jetzt als 30-Jährige bei einer privaten Kasse eincheckst, bist dort drin, dann gibt es keine Beitragserhöhung aufgrund des Älterwerdens, sondern du zahlst ein Leben lang den Beitrag eines 30-Jährigen. Es gibt aber Beitragssteigerungen. Die sieht man regelmäßig. Die haben zu tun mit der Kostenentwicklung im medizinischen System. Mein Lieblingsbeispiel ist hier, wenn man vor 20 Jahren sich irgendwie den Fuß verstaucht hat, dann gab es ein Röntgenbild. Heute gibt es ein CT. Kosten, Röntgenbild 20, 30 Euro, CT 500. Mhm. Also medizinischer Fortschritt kostet Geld, ist dafür aber auch positiv. So etwas an Kostensteigerung wird umgelegt im System. Und im Übrigen nicht nur bei privaten Versicherungen, sondern auch bei gesetzlichen Versicherungen. Denn ein Höchstbeitrag von über 700 Euro in einer gesetzlichen Krankenversicherung, den hatten wir vor 20 Jahren auch nicht. Hm. Also wer immer schon ganz gut Geld verdient hat und immer den Höchstbeitrag gezahlt hat, der ärgert sich in der gesetzlichen Kasse über Steigerung seines Beitrages, genauso wie der Privatversicherte. Da gibt es jetzt erstmal keinen Unterschied. Es gibt Pros und Kontras, was die private Krankenversicherung betrifft. Und das ist ein einigermaßen komplexes Thema. Wenn wir da jetzt nicht zu lange bei verweilen wollen, dann würde ich sagen, man kann sich sicherlich mit beiden Optionen beschäftigen. Wenn man freiberuflich tätig ist, dann kann man sich das aussuchen, auch wenn man die Vorteile der KSK nutzen möchte, ist da keine Fessel dran. Förderung gibt es nur, wenn AOK oder so, sondern man kann sich das genauso aussuchen wie ohne Nutzung der KSK.
Der Markus hatte mir noch ein paar Fragen gestellt, nämlich wann sollte ich mich bei der KSK anmelden? Im Studium? Nach dem Studium? Oder ist es egal? Und wann macht es Sinn, in der KSK zu sein? Ja, also hatten wir quasi schon beantwortet, Sinn macht es, wenn ich in der KSK sein kann. Also Sinn macht es ja immer, weil sie die Hälfte übernimmt, aber nur dann, wenn ich auch wirklich rein kann. Ne?
Richtig. Und hier jetzt die Frage von dem Markus, der ja offenbar noch im Studium ist. Ich denke hier jetzt an die Thematik Krankenversicherung nochmal. Es gibt für Studenten bis zum 30. Lebensjahr einen vergünstigten Krankenversicherungsbeitrag, einen Studentenbeitrag, Krankenversicherung der Studenten. KVDS ist das abgekürzt. Gibt es bei jeder gesetzlichen Krankenversicherung. Und Beitrag liegt jetzt ab 1.10. bei ungefähr 110 Euro im Monat für einen Krankenversicherungsschutz. In Klammern, wenn man nicht noch beitragsfrei über die Eltern versichern kann, das geht nämlich auch bis zum 24. Lebensjahr, muss man prüfen. Also, die KSK bietet den Vorteil, dass die Hälfte von Beiträgen übernommen wird. Dazu muss ich ja erstmal Beiträge zahlen. Ja? Wenn der Markus jetzt, sag ich mal, 20 ist, letztes Jahr von der Schule gekommen ist und jetzt im Studium ist und ist über die Eltern beitragsfrei krankenversichert, ja, wovon soll der dann, weil der zahlt ja gar nichts, ja. Also da macht dann auch ein Beitragszuschuss natürlich wenig Sinn.
Ja.
Und jetzt muss man nochmal sagen, Eingangsvoraussetzung für die KSK ist zum einen die künstlerische Tätigkeit, zum anderen aber auch, dass ich einen Jahresgewinn, also ein Verdienst aus meiner freiberuflichen Tätigkeit als Künstler von mehr als 3.900 Euro im Jahr habe. Frage, hat er den? wissen wir nicht. Deshalb die Frage ist so ohne weitere Infos zu dem, zu der Ausgangslage jetzt erstmal nicht zu beantworten. Soll er jetzt in die KSK oder nicht? Frage, kann er rein? Bringt es überhaupt was? Zahlt er überhaupt Beiträge? Kann ich an der Stelle jetzt so nicht beantworten.
Das sind ja schon mal jetzt ein paar Rahmenbedingungen. Und da stellt sich natürlich vielen die Frage, wie komme ich überhaupt rein? Ich weiß, dass die Hürden doch etwas höher sind. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich möchte rein. Bei mir war es so, dass ich das erstmal schriftlich anmelden musste. Und dann muss man erstmal nachweisen, dass man ein Künstler ist. Ich hatte das gemacht, indem ich die Webseite angezeigt hatte. Ich hatte mein Studium nachgewiesen, dass man schon vielleicht Veröffentlichungen hat, Zeitungsberichte, alles, alles. Dann ist Folgendes passiert, dann hat die KSK mich nochmal angeschrieben und nochmal die Nachweise verlangt. Wo ich dachte, warum? Ihr habt das schon bekommen. Aber egal, nicht meckern, sondern einfach nochmal einschicken. Und dann hat es auch wirklich funktioniert. Dann war ich drin. Aber ich glaube, da ist die KSK auch wirklich stringent und zu gucken, wen lassen wir da wirklich rein.
Ja, also in die Künstlersozialkasse kommen Künstler. Wenn ich jetzt kein Künstler bin, sondern meinetwegen rund um das Thema Musik, bleiben wir jetzt mal dabei, Geld verdiene. Nicht alle, die mit dem Thema Musik Geld verdienen, die sind ja auch Künstler. Interessant ist erstmal, die Website der KSK kann ich empfehlen. Die ist wirklich sehr informativ. Die ist auch sehr umfangreich. Da sind sehr viele FAQs sehr ausführlich beantwortet. Da werden Formulare verlinkt, da werden Kontaktstellen genannt. Also wer sich mit dem Thema jetzt näher beschäftigen möchte, dem kann ich nur den Besuch der KSK-Website empfehlen. Hier findet man im Übrigen auch unter der Rubrik Wer darf überhaupt in die KSK? Ein entsprechendes Antragsformular, was man für eine Antragstellung dann halt auch tatsächlich nutzen muss. Also eine E-Mail, hallo, kann ich rein? Kommt direkt die E-Mail zurück, bitte reichen Sie einen Antrag rein. Ne? Ja. Also die Schleife kann man sich sparen. Die haben ein Antragsformular, es ist halt sowas wie eine Behörde und da wird halt ein Antrag gestellt und der hat gewisse Formvorschriften. Interessant finde ich aber, dass man für den Bereich Musik diverse Berufsbilder schon zum Ankreuzen in diesem Antragsformular vorgegeben hat. Und hier steht dann zum Beispiel ein Komponist, ein Musikbearbeiter und ein Arrangeur. Das hatten wir jetzt neulich auf der Messe in Köln. Da waren halt viele, die genau in diesem Bereich unterwegs sind. Gar nicht unbedingt die Musiker selber, sondern die Musik hinterher arrangieren. Wir haben künstlerisch-technische Mitarbeiter im Bereich Musik. Mhm. Das sind ja Oberbegriffe, da finden sich jetzt schon viele wieder, die in so einem Studio sitzen. Ne?
Ja.
Und dann Tätigkeitsnachweise. Klar, erzählen kann ich ja erstmal viel, aber ich muss schon auch nachweisen, dass ich damit mein Geld verdiene. Zum Beispiel auch diese mindestens 3.900 Euro im Jahr verdiene. Mhm. Mit diesem Bereich. Ne? Mhm. Kann ja sein, dass ich 50.000 Euro Mieteinnahmen habe, aber deshalb komme ich nicht in die KSK.
Ja.
Wäre schön, hatten wir übrigens jüngst, wenn ich das kurz berichten kann. Das war eine künstlerisch tätige Person, die so 10.000 Euro im Jahr mit Webdesign und Grafikdesign verdient, die aber von Oma ein Mehrfamilienhaus geerbt hat mit 50.000 Euro Mieteinnahme. Mhm. So, kann die in die KSK? Und was ist jetzt eigentlich die Bemessungsgrundlage für den Beitrag? Ich hatte ja eingangs gesagt, die Höhe des Beitrags richtet sich nach der Höhe des Erwerbseinkommens aus der künstlerischen Tätigkeit.
Ja.
Zählen da die Mieteinnahmen zu? Ich meine, leider werden die meisten jetzt nicht das Glück haben, so eine liebe Oma zu haben, die einem sowas hinterlassen hat. Aber die Antwort ist, es wird tatsächlich nur der Beitrag erhoben auf die Einkünfte aus der künstlerischen Tätigkeit. Also in diesem Fall, das hat die KSK bestätigt auf Anfrage, dass wirklich nur die 10.000 Euro Jahreseinkommen mit Beitrag belegt werden und die 50.000 Euro nicht.
Das wäre jetzt nämlich auch so eine Frage. Erstmal finde ich es ja immer wieder gut zu wissen, welche Leute haben überhaupt eine Berechtigung drin zu sein. Ich denke und hoffe, dass jetzt viele von den Hörern sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich auch drin sein kann, zum Beispiel auch Texter. Dass sie sagen, ja, das bedeutet bares Geld für mich, ich kann die Hälfte der Beiträge sparen, deswegen machen wir das ja hier. Und wie ist das denn jetzt, wenn ich eine Tätigkeit habe, sagen wir, ich bin jetzt Komponist oder Texter und habe aber noch ganz, ganz viele Einkünfte, die vielleicht mit meinem Bereich zu tun haben, aber in Anführungszeichen nicht künstlerisch sind. Ich verdiene nochmal 50.000 im Jahr nebenher. Ja. Muss ich dir dann auch angeben oder nicht und sage, ich verdiene jetzt zwar mehr, aber ich muss nicht mehr in die KSK und in die Rentenversicherung einzahlen?
Ja gut, da wird es tatsächlich schwierig, ja. Weil die sagen schon, es gibt verschiedene Einkunftsarten. Diesen Begriff Einkunftsart kennt man vielleicht von der Steuererklärung mit diversen Anlagen für sonstige Einkünfte. Hier geht es darum, woraus wird das überwiegende, Betonung auf überwiegende Erwerbseinkommen erzielt. Wenn du jetzt jemanden hast, der 10.000 Euro mit künstlerischer Tätigkeit verdient und nochmal 50.000 mit einem Erwerbseinkommen anderer, nicht künstlerischer Natur, dann wird er wohl nicht in der KSK aufgenommen. Davon ist auszugehen. Mhm. Trotzdem, ich kann nur empfehlen, es zumindest zu versuchen. Und das sind Einzelfallprüfungen. Das hast du an deinem Fall ja selber beschrieben. Mhm. Da sitzt also nicht ein Computer, schwarz-weiß, sondern da sitzt ein Mensch. Ja? Der guckt sich deinen Antrag an, der guckt sich die Tätigkeitsnachweise an. Und dann ergibt sich für den ein klares Bild und er kann eine Entscheidung treffen oder nicht. Nicht auszuschließen ist auch, wenn dein Antrag jetzt bei nicht Sachbearbeiter A, sondern Sachbearbeiter B gelandet wäre, dass der vielleicht zu einer anderen Einschätzung gekommen wäre. Mhm. Das sind Menschen. Ja? Mhm. Also Versuch macht klug. Und den Versuch zu starten, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, der zumindest einigermaßen sich dort sieht, in dieser zugangsberechtigten Personengruppe für die KSK.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt angestellt bin bei irgendeinem, sagen wir, Verpackungsunternehmen, etwas, was mit Kunst gar nichts zu tun hat? Jetzt bin ich aber total viel live unterwegs und habe eigentlich, sagen wir mal, ein relativ kleines Einkommen durch mein Angestelltenverhältnis. Ich habe ein Netto von 1,2 oder so und verdiene meine paar hundert Euro durch die Gigs und habe auf einmal im Monat noch ein zusätzliches Einkommen von 2.000 Euro. Bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich das bei der KSK zusätzlich anmelden muss, dass ich auch mehr für die Krankenkasse zahle, mehr die Rentenversicherung, oder liegt das dann außen vor, weil mein Angestelltenverhältnis die oberste Priorität hat?
Also erstmal, wer angestellt ist in Deutschland mit einem Gehalt von oberhalb der Minijobgrenze, 450 Euro im Moment, der ist erstmal ganz normal pflichtversichert in Krankenrentenversicherungen, wird vom Arbeitgeber dort angemeldet, die Beiträge werden abgeführt, Punkt. Wenn das überwiegende Erwerbseinkommen aber dann doch eher aus einer künstlerischen Tätigkeit bekommt, Einzelfallprüfung und Antrag stellen bei der KSK, eventuell dann eine Befreiung beantragen, was die Tätigkeit in dem Angestelltenverhältnis betrifft. Aber kompliziert, das Thema, wirklich kompliziert. Würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass es dafür eine Antwort gibt.
Das wäre eine Sache, wo man sich entweder an die KSK oder an dich wendet.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Also wir können keine Entscheidung treffen. Ne? Wir können da vielleicht Ansprechpartner benennen und so allgemeine Grundsätze schildern. Aber die Entscheidung behält sich am Ende immer die KSK vor. Wir haben viel mit einer hauseigenen, Continentale ist das Unternehmen, für was ich arbeite. Wir haben eine eigene gesetzliche Krankenversicherung. Hier haben wir auch jemanden, der für den Bereich Künstler zuständig ist. Aber die Entscheidung, KSK berechtigt ja oder nein, da zucken die mit den Schultern, sagen sie. Wir können nur aufbereiten, weiterleiten, aber die behalten sich vor zu entscheiden.
Jetzt hast du ja auch gesagt, die Beiträge richten sich ja nach dem Einkommen. Das ist ja gerade für einen Künstler total schwierig einzuschätzen. Da höre ich auch mal die Fragen, was gebe ich an? Weil das Blöde ist, wenn ich zu viel angebe, ich denke, boah, ich habe einen super Gewinn. Hast du ja schon gesagt, nicht der Umsatz ist wichtig, sondern der Gewinn. Diesen Fehler habe ich leider im ersten Jahr gemacht und habe zu viel Geld eingezahlt, deutlich. Dieses Geld kriege ich ja nicht zurück. Wenn ich zu wenig Geld einzahle, muss ich jetzt nichts draufzahlen, erstmal. Das hatten wir auch bei der Studioszene ein bisschen. Da haben wir natürlich die Frage, wie kann ich das denn einigermaßen realistisch meinen Gewinn einschätzen, dass er nicht zu stark von der Realität abweicht?
Total schwer. Ja. Weil jetzt gerade Künstler, ne? Gibt es ein Engagement für, keine Ahnung, 3 Monate, irgendeine Tour, dann gibt es da, sag jetzt, irgendeine Zahl, 20.000 Euro. Und danach kommt die große Pause. Wird ein bisschen Urlaub gemacht, dann wird geguckt, was ist denn eigentlich das nächste Engagement, was ich bekomme. Und wenn es schlecht läuft, vielleicht bin ich noch krank dabei oder sowas, dann kommt da erstmal nichts. Ja? Wenn ich jetzt sage, zu Beginn dieser 3-monatigen Tour, die ich mache, Mensch, 20.000 durch 3 Monate, ich rechne jetzt mal hoch, was ist denn das im Jahr? Und dann kommt aber gar nichts mehr. dann ist das natürlich zu viel. Thema Kosten ist ja auch enorm wichtig. Ne? Also wenn schon die Einnahmeplanung schwerfällt, und bei einem Künstler ist das sicherlich die schwerste Prognose zu treffen, ne? Am 1.1. des Jahres zu sagen, wie viel Einnahme habe ich denn dieses Jahr?
Ja.
Das ist ja für die meisten noch nicht mal ansatzweise zu schätzen. Auch variabel sind immer die Kosten. Ja, wenn ich jetzt Technik habe oder ein Instrument habe und da geht irgendwas kaputt oder ich muss irgendwas neu anschaffen, dann geht da vielleicht der Tourbus kaputt oder sonst was. Auf einmal habe ich x-tausend Euro an Kosten, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, die natürlich meinen Gewinn mindern. Mhm. Und schon ist der Gewinn wieder niedriger. Also es ist enorm schwer, passgenau diese Einschätzung zu machen. Es spricht nichts dagegen, die Einschätzung, die man selber gemacht hat, auch im laufenden Jahr zu korrigieren.
Genau, das geht ja. Ich muss ja die Einschätzung machen am Ende des Vorjahres. Ja. Das dann abgeben und ich kann dann auch merken, ich verdiene jetzt doch viel, viel mehr oder viel, viel weniger und kann das dann nochmal korrigieren.
Genau, das machen viele. Ich habe jüngst zu tun gehabt, auch mit einem Künstler, der dummerweise, der sagte, Mensch, ich habe so ein bisschen was an der Schilddrüse, ich muss da mal zum Arzt. Ja, Ergebnis war, der hatte Schilddrüsenkrebs, ja, mit einer Totaloperation der Schilddrüse etc. Der ist jetzt im 6. Monat krank, kann auch nicht arbeiten. Das war jetzt im Frühjahr. Der hat am Anfang des Jahres auch eine einigermaßen realistische Prognose abgegeben, meinte er. Aber dass er krank wird zwischendurch, auch so schlimm krank wird, konnte der natürlich gar nicht absehen.
Ja.
Aber was hat er gemacht? Er hat angerufen bei der KSK und hat gesagt, übrigens, ich falle aus für die nächsten Monate. Bitte setzen Sie alles runter auf den Mindestbeitrag, weil dieses Jahr wird ganz schlimm bei mir.
Ja.
Sofort machen die das. Ja? Hm. Also man muss jetzt nicht meinen, dass man einmal im Jahr die verbindliche Prognose abgeben muss. Sprich nichts dagegen, das auch im laufenden Jahr zu korrigieren. Jetzt wollen wir mal realistisch sein. Eine höhere Einkunftsprognose führt ja immer zu höheren Kostenbelastungen. Ich zahle ja mehr Beitrag.
Mhm.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Meldung einer zu erwartenden höheren Gewinnsituation unmittelbar nachkommt, die ist eher niedriger. Ja? Und das gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, irgendetwas schummeln zu wollen, sondern ja, wenn ich weiß, wenn ich heute melde, kommt morgen die hohe Rechnung, ach, ich mach das mal nächsten Monat, ja, so bleibt es dann doch liegen. Und ich will das auch überhaupt nicht verurteilen an dieser Stelle. Es optimiert die Kostensituation, wenn ich meine Sozialversicherung für einen kleinen Beitrag habe, dann ist das ja durchaus sehr verlockend, das so zu tun. Das Ganze muss einer Prüfung standhalten, die wird stichprobenartig gemacht. Also die sind nicht so scharf wie das Finanzamt, meiner Erfahrung nach.
Ja. Ja?
Also Finanzamt guckt schon genauer hin, ob denn wirklich alles angegeben wurde als eine KSK. Aber in Bezug auf Krankenversicherungsbeitrag ist das toll. Ja? Ich gebe wenig Einkommen an, dann habe ich einen sehr niedrigen Krankenversicherungsbeitrag. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Leistungen sind immer dieselben. Also ob ich viel oder wenig Beitrag zahle, mein Versicherungsschutz ist in der Krankenversicherung immer derselbe. Im Bereich der Rentenversicherung kommt das dicke Ende dann ganz am Schluss. Ja, in Jahren, in Jahrzehnten oder im Fall der Erwerbsunfähigkeit dann möglicherweise auch mal schnell. Weil die Leistung aus einer gesetzlichen Rentenversicherung, die richtet sich nach der zuvor eingezahlten Beitragshöhe. Ja, wenn ich immer den Höchstbeitrag eingezahlt habe, ist meine Rente höher, als wenn ich immer den Mindestbeitrag eingezahlt habe. Genau dasselbe, wenn ich erwerbsunfähig werde. Ich habe einen Anspruch, ja, ist super.
Mhm.
Aber wenn ich da immer nur ein Einkommen von 500 Euro im Monat angegeben habe, ja, was für eine Erwerbsunfähigkeitsrente soll denn dabei rauskommen?
Ja.
Nicht 3.000.
Ja.
Das wird definitiv nicht passieren. Ne? Da denken natürlich dann die Künstler eher nicht dran, weil das ist ja eine Konsequenz, die mit Jahren, Jahrzehnten Verzug überhaupt erst eine Relevanz bekommt. Da sind wir dann eher wieder im Bereich, was mache ich sonst noch für die Altersversorgung?
Ne? Genau, da machen wir noch eine extra Folge, aber das ist ein Riesenvorteil, den wir dann noch haben. Was ich auch gehört hatte zu der Beitragsberechnung, dass man sagt, ich nehme jetzt mal die letzten 4 Jahre, nehme da so den Schnitt, gebe den jetzt an für das aktuelle oder kommende Jahr, dann liege ich einigermaßen richtig. Der eine macht so, der andere macht so. Weil ich glaube, man sollte sich immer angucken, wie lag ich jetzt ungefähr. Das wird vielleicht im nächsten Jahr ungefähr auch so sein. Und wenn das nächste Jahr wirklich noch ein dickes Plus hat, dann gebe ich das halt nochmal irgendwann an.
Also ja, kann man genauso machen.
Ich habe jetzt oft gehört, dass einige sagen, ja, ich habe ein Problem aus der KSK wieder rauszukommen. Gibt es da wirklich Schwierigkeiten, rauszukommen aus der KSK?
Die KSK beinhaltet ja immer Kranken- und Rentenversicherung. Und man kriegt zwar die Hälfte des Beitrags bezuschusst, aber wenn wir wissen, Rentenversicherungsbeitrag 20%, Krankenversicherung und Pflegeversicherung zusammen sind auch irgendwie 18,1%. Also knappe 40% ist der Beitragssatz. Davon muss ich die Hälfte bezahlen. Also netto Pi mal Daumen 20%. Mhm. 1.000 Euro verdiene ich, 200 Euro muss ich zahlen, Kranken- und Rentenversicherung. Wenn man jetzt mehr verdient und sagt, ich will überhaupt keine Rentenversicherungsbeiträge bezahlen, weil Erbschaft zu erwarten oder keine Lust, halte ich nicht für nötig, habe privat vorgesorgt, ähnliches. Mhm. Das gibt es ja nur im Package. Und wenn jetzt Leute sagen, Mensch, ich war da vielleicht mal drin, ich fand das auch mal gut, aber jetzt will ich das nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Ja, dann ist es tatsächlich nicht einfach. Da muss man denen das erstmal klar machen, dass man jetzt nicht mehr künstlerisch tätig ist, um dort wieder rauszukommen und eine entsprechende Befreiung zu beantragen. Aber kommt in der Praxis eher selten vor. Also für die meisten aus der Musikerszene, mit denen ich zu tun habe, ist es nur attraktiv, hier reinzukommen. Und ich kann es auch nur empfehlen, denn nicht für die Rente vorzusorgen, klar, spart heute Geld.
Ja.
Habe ich mehr Geld in der Tasche. Aber schlau ist es eigentlich nicht.
Ja. Ja. Und ich habe ja noch einen Vorteil in der KSK. Wenn ich in der KSK bin, kann ich ja Riester-Rente beantragen, ob ich sie haben möchte oder nicht. Ist wieder Thema Altersvorsorge, muss man sich selber darum kümmern. Aber nur dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich nicht in der KSK bin, habe ich keine Riester-Möglichkeiten, dann kann ich vielleicht Rürup machen, ja. Aber Riester geht dann eben nicht. Also noch ein kleiner weiterer Vorteil in der KSK.
Ja.
Dadurch, dass er ja quasi mein Arbeitgeber ist.
Richtig, man ist dem Angestellten gleichgestellt in der Situation.
Genau. Wer kann alles in die KSK? Also ich habe jetzt geschrieben, Autoren, Journalisten, Lektoren, Illustratoren, Medienkünstler, Werbedesigner, Game Designer, Komponisten, klar, Arrangeur, Dirigent, Musiker, hattest du gerade auch schon aufgelistet, Sänger, Musiklehrer, Schauspieler, Sprecher, Zauberer, Kameramänner auch, Cutter und Regisseure. Was natürlich auch ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, dass sie selber noch Beiträge abführen müssen, wenn sie nämlich KSK-pflichtige Leute buchen. Der Witz ist zum Beispiel bei Sprechern. Viele denken, ich muss, wenn ich jetzt einen Sprecher buche, fragen, ob der in der KSK ist. Aber es ist ja gar nicht der Fall, sondern ich muss KSK nämlich für jeden abführen. Ich habe das so mitgekriegt, da war ein Tonstudio, die haben Sprecher aufgenommen aus den USA. Für den muss auch die KSK abgeführt werden. Der ist nicht in der KSK, also garantiert nicht, ist ja ein Amerikaner. Aber dann bekomme ich ja, wenn ich mein Unternehmen angemeldet habe, quasi als KSK-Nutzer auch wieder am Ende des Jahres oder Anfang des Folgejahres, ich glaube so Februar, März, so ein Schreiben, wo ich angeben muss, für wie viel Umsatz habe ich KSK-Pflicht gebucht. Also wenn ich jetzt Schauspieler, Sänger und was ich was gebucht habe für, sagen wir, 10.000 Euro im Jahr, dann muss ich das ja bei der KSK auch nochmal angeben und dafür Abgaben.
Richtig.
Ich glaube, wie hoch waren das jetzt? 3,5%?
Ja.
Und das heißt für mich wichtig, ich sollte das ja auch nochmal in der Rechnung dann nochmal aufführen. Also wenn ich jetzt jemanden buche, einen Sprecher, und gebe das dann weiter an den Kunden, sagen wir, es werden diese 100 Euro, dann muss ich natürlich die KSK draufschlagen, denn sonst zahle ich dir nachher drauf.
Ja, muss man dran denken. Genau. Also wir als Versicherung haben ja auch entsprechende Aufträge, die wir vergeben, ja, Fotoshootings machen, irgendwelche Werbebilder etc. pp. Und ja, spielt eine Rolle dabei.
Ja.
Der wesentliche Anteil, woraus eine KSK finanziert wird, sind aber tatsächlich Bundeszuschüsse.
Ja.
Also ist so eine Mixfinanzierung aus genau dieser Künstlersozialabgabe, die Unternehmen zahlen, und Bundeszuschüssen.
Ich glaube, die KSK ist zu Kaisers Zeiten gegründet worden.
Das weiß ich noch nicht mal. Bist du besser vorbereitet als ich hier? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht.
Ich habe das mal irgendwann gehört oder gelesen, dass es wirklich zu Kaisers Zeiten war, eben um diese ganzen armen Künstler zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob die Zeiten heute wirklich viel besser sind und damals viel, viel schlechter. Aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwie für den König komponiert hat, weil man da angestellt war, dann war das schon ganz hart, damit sein Geld zu verdienen.
Bestimmt. Also der Staat hat einen besonderen Fürsorgebedarf erkannt. So steht das auch im Übrigen in der Beschreibung auf der Seite der KSK. Und ich finde das nach wie vor aktuell und auch richtig. Natürlich haben wir Künstler, die Millionen verdienen. Ja? Also was hat der Staat hier für einen Fürsorgebedarf? Für einen Xavier Naidoo oder sowas? Ja? Also keinen natürlich.
Gut, aber die zahlen ja dann auch im Endeffekt nicht so viel, weil wir ja Maximalbeiträge haben. Ne? Insofern...
Ja.
Von den paar Millionen geht ja gar nicht so viel dann in die Rentenversicherung und
nein, natürlich, das ist so, das ist auf den Höchstbetrag begrenzt. Und im Übrigen, vielleicht ist das noch interessant auch für die, die das jetzt hier anhören, der Künstler alleine, ja, der kann rein. In dem Moment, wo der Künstler ein Unternehmen ist, wo er Mitarbeiter beschäftigt, kann er nicht mehr rein. Ja? Also ein Xavier Naidoo, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, der hat Angestellte. Und der ist von daher nicht berechtigt, diese Vorteile der KSK zu nutzen. In dem Moment, wo ich noch 3 Studiotechniker angestellt habe, etc. pp., da geht das nicht mehr.
Und das ist sicher ganz, ganz wichtig.
Ja.
Sobald ich sage, ich hole mir Assistenten oder Ähnliches, dann wahrscheinlich besser zu sagen, ich hole mir
Freiberufler,
genau.
Auf Honorarbasis bezahlen und fertig. Aber wenn ich sie angestellt habe, oberhalb Minijobgrenze, dann fliege ich aus der KSK. Oder auch wenn du jetzt sagst, ich gründe jetzt eine GmbH, das ist eine Kapitalgesellschaft, auch hier ist nichts mehr mit Zuschüssen.
Ganz wichtiger Punkt, definitiv. Muss ich auf einmal wieder mehr Geld zahlen und...
Ja, das Doppelte.
Ja, genau.
Das Doppelte, genau.
Ja. Super. Also mega interessant. Das heißt, die Leute, die jetzt noch mehr Informationen haben wollen, finden natürlich entweder auf der Internetseite von der KSK. Da mal ganz wichtig, ich glaube, das ist, also da sollte man nicht KSK eingeben im Internet, sondern Künstlersozialkasse. Oder die wenden sich an dich.
Also gerne auf unserer Webseite musiker-versicherungsdienst.de und die E-Mail-Adresse dementsprechend info@musiker-versicherungsdienst.de. Gerne Fragen schicken, egal welcher Art. Wir versuchen zu helfen.
Ja. Ihr sitzt in Hannover, aber das ist ja in der heutigen Zeit komplett egal. Ihr seid ja telefonisch per Internet erreichbar.
Es ist überwiegend genau auf digitalen Medien oder halt per Telefon. Also wir sind in Hannover 6 Leute im Büro und in München 7 und haben viel mit genau diesen Fragen zu tun, rund um Versicherungsbedarf von Musikern inklusive KSK.
Und du bist, glaube ich, auch viel unterwegs. Jetzt bist du ja sogar den Weg von Hannover nach Castrop-Rauxel gekommen, damit wir das Gespräch ja machen können.
Genau, und gleich noch eine Veranstaltung in Dortmund und dann geht's morgen wieder zurück. Ja.
Das heißt, also ein persönliches Gespräch kann man auch ab und zu mal haben.
Ja, absolut.
Super, vielen Dank.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Alle Links zu Ralf und der Künstlersozialkasse findest du in den Shownotes.